Lass uns noch still werden und beten miteinander. Großer Gott, wir loben und preisen dich von Herzen, dass wir hier sein dürfen. Hier sein dürfen, um auf dein Wort zu hören, um in deinem Wort zu graben und einfach die Schätze zu entdecken, die du darin hineingelegt hast. Wir danken dir, dass wir das in aller Freiheit tun dürfen. Und so wollen wir beten für heute Abend, dass du das Reden segnest, aber auch das Hören. Und lass, dass dein Wort auf guten Boden fällt und schenkt, dass es aufgeht und viel Frucht bringen darf in unserem Leben. Amen. Amen. So, Apostelgeschichte 10 sind wir schon. Es geht vorwärts, es geht vorwärts. Ja. Und ich möchte, das letzte Mal haben wir ja Kapitel 8 angeschaut und da haben wir auch gelesen, dass die Verfolgung, also dass die, durch die Steinigung des Stephanus plötzlich eine Verfolgung ausgelöst wurde und dass vor allem die griechisch sprechenden Juden dann in alle möglichen Länder verstreut wurden und dass das eigentlich eine richtige Evangelisationswelle ausgelöst hat. Und so sehen wir, dass das Evangelium so nach und nach von Jerusalem rauskommt, nach Judäa, dann vor allem nach Samaria und dann haben wir das letzte Mal auch noch die Geschichte gehabt vom Kämmerer aus Äthiopien, gell, der unterwegs ist wieder zurück nach Äthiopien. Und dann ist jetzt noch eine Vorgeschichte in Kapitel 9. Das bereitet uns vor aufs Kapitel 10. Und das spielt in Jaffo oder Joppe. Da kann man auch heute noch scheinbar das Haus von Simon dem Gerber besuchen. Ob es das Original ist, weiß ich nicht. Aber man sagt halt, da war das. Ne? Also, da irgendwo unterhalb von Jerusalem Richtung Meer, hoch zu Richtung Sidon. Und jetzt sehen wir, wie nach und nach das Evangelium rauskommt in Gebiete, wo vorher eben noch nichts war. Und in Kapitel 9, wer die Bibel mit hat, da verschlägt es den Petrus nach Lydda und Joppe. Und da sieht man irgendwie, wie die Vorbereitungen laufen. Auch, ich habe immer so das Gefühl, das Timing Gottes ist perfekt. Ja. Er hat in Kapitel 9, ist übrigens die Bekehrungsgeschichte des Saulus. Ja, der Saul, der wutschnaubend unterwegs ist und versucht alle, und in der Apostelgeschichte werden die, die an Jesus glauben, immer die, die des Weges sind, genannt. Die vom neuen Weg. Und die will er verfolgen, hoch bis nach Damaskus. Es gab jüdische Synagogen überall und der Saulus ist unterwegs. Und das ist vielleicht auch noch gut zu wissen, immer wenn der Saulus im jüdischen Gebiet unterwegs ist und mit jüdischen Leuten zu tun hat, ist es der Saul, der Schaul aus Tarsus. Und wenn er mit Griechen unterwegs ist, er hat auch einen griechischen Namen, das ist sein Name, der Paulus. Der hat sich nicht mit der Bekehrung geändert, sondern je nachdem, wer ihm gegenübersteht. Er hat ja auch einen römischen Pass. Und Gott beruft diesen Mann und sagt, du wirst derjenige, der von mir erzählt in alle Welt und du wirst vor Königen stehen und du wirst rausgehen. Aber noch sind keine Heiden zum Glauben gekommen. Ne? Und Gott hat sich also diesen Saulus berufen und jetzt fädelt er ein, dass die Heiden zum Glauben kommen. Und dazu braucht er nur mehr einen Petrus, weil der Petrus, dem wurden die Schlüssel des Himmelreichs anvertraut. Und jede Tür, die er aufmacht, die bleibt offen. Er war derjenige, der die Ersten aus seinem eigenen Volk zu Pfingsten, zu Christus führen durfte. Und dann war er derjenige, der den Samaritern die Tür auftun musste. Und jetzt ist er derjenige, der den Heiden die Tür aufmachen muss. Und sein Dienst kommt eben der Petrus nach Joppe und Gott bereitet diesen Apostel darauf vor, dass das Evangelium jetzt zu den Heiden kommt. Die konnten sich das gar nicht denken. Wir werden in dem Kapitel noch entdecken, wie sehr dass die Leute verstrickt drauf waren und wie komisch, dass sie den Auftrag Jesu verstanden haben, in alle Welt hinauszugehen. Ja, dass jetzt plötzlich Heiden auch dazugehören, war für sie außer ihrem Denkhorizont. Und da in dieser Geschichte wird noch die Auferweckung der Tabitha berichtet und dann lesen wir, dass er zu Gast ist beim Gerber Simon. Der Simon ist beim Gerber Simon zu Gast. So, und im Kapitel 10 haben wir drei Blickwinkel. Ja, die Geschichte wird uns zigmal erzählt in diesem Kapitel. Einmal der Blickwinkel des Petrus, wie er es erlebt. Und es ist wie eben nochmal so Zahnrädchen, die ineinander gehen. Das eine, das erlebt der Petrus. Gott hat den Cornelius schon lange vorbereitet und der schickt dann gleichzeitig Soldaten los, die den Petrus holen sollen, weil der Cornelius was von Gott wissen will. Und dann der letzte Punkt ist, die Geschichte wird uns nämlich in Kapitel 11 nochmal erzählt. Da muss der Petrus Bericht abliefern in Jerusalem. Und da kommt alles nochmal vor. Und wenn wir, bevor dass wir ins Kapitel 10 schauen, ins Kapitel 11 kurz aufschlagen, da kommt nämlich ein ganz großer Vorwurf. In Kapitel 11, Vers 3. Du hast das Haus eines Unbeschnittenen betreten und mit ihnen gegessen, warfen sie ihm vor. Also das ist der große Vorwurf. Du bist bei Unbeschnittenen eingekehrt und hast mit ihnen Tischgemeinschaft gehabt. Und das ist ein großes Problem. Dass die jetzt den Heiligen Geist gekriegt haben, war ihnen scheinbar wurscht. Aber wieso hast du mit denen gegessen? Das geht nicht. Also, offensichtlich gab es ziemlich viele kulturelle und, oder ich sage es einmal übersetzt auf heute, geistlich-kulturelle Hindernisse, ich konnte es auch so sagen, kirchliche Hindernisse, damit die Heiden gläubig werden konnten. Und das Problem war nicht so sehr bei den Heiden, das Problem war vielmehr bei denen, die Jesus schon gekannt haben. Deswegen habe ich da hingeschrieben, wer muss sie eigentlich bekehren? Bei wem ist eigentlich das Problem? Und in diesem Kapitel werden wir ganz, ganz tief hineingeführt, auch Anfragen an uns selber, wie ist das eigentlich mit uns? Welche kulturellen und welche ja, kirchlich-sozialen Hindernisse haben wir denn aufgebaut, dass das Evangelium zu denen kommen, die Jesus kennenlernen wollen. Ne? Gut, schauen wir mal zuerst in Kapitel 10. Der Erzählstrang zieht sich ja über anderthalb Kapitel. Und das, was mich nochmal so beschäftigt hat, da haben wir das letzte Mal so kurz geredet drüber, vielleicht könnt ihr euch erinnern, der Lukas macht immer so, legt immer so Lupen über spezielle Momente und Ereignisse, die passieren. Er erzählt ja nicht alles, was passiert, sondern aus ihm, da passiert einmal 2 Jahre, hören wir gar nichts, wir hören nichts von den anderen Aposteln, sondern immer, wenn irgendwas Spezielles passiert, berichtet er. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, Pfingsten, könnte man ja meinen, das ist das Ereignis. Nicht? Der Heilige Geist nimmt Wohnung in den Menschen. Davon hat Gott die ganze Zeit geredet, dahin steuert die ganze Geschichte aus dem Alten Testament hin. 47 Verse, Kapitel 2. Über die Cornelius-Geschichte, wie dieser Heide zum Glauben kommen, haben wir 71 Verse in der Bibel berichtet. Nämlich in Kapitel 10 sind es 48 Vers schon mal und in Kapitel 11 wird das nochmal aufgegriffen und in Kapitel 15 kommt die ganze Story nochmal auf den Tisch. Das war so ein einschneidender Moment, dass da jetzt etwas ganz Entscheidendes passiert. Wenn ihr in Kapitel 11 nochmal kurz schaut, in Vers 18, da ist nämlich das Ende dieses Erzählstranges, da sagen die Gläubigen in Jerusalem, als die anderen das hörten, beruhigten sie sich und fingen an, Gott zu loben und sagten, also schenkt Gott allen Menschen die Möglichkeit zur Umkehr, damit sie leben können. Also hat Gott jetzt auch den Heiden eine Tür zum Glauben aufgemacht. Und eigentlich wundert man sich ja, weil was hat Jesus gesagt? Geht hin zu allen Völkern. Und da steht wirklich Völker, Ethnien, Ethne auf Griechisch. Und da steht eben nicht, geht hin in alle Länder dieser Welt, sucht euch eine jüdisch verstreuten Glaubensgeschwister und erzählt ihnen, was in Jerusalem passiert ist. Das hat er nicht gesagt, ne? Sondern sie sollen überall hingehen. Also das ist ein entscheidender Knackpunkt hier in der Geschichte und dass wir hier heute sitzen dürfen, das hat mit diesem Ereignis zu tun. Dass das ist ein Paradigmenwechsel, das hat ihr Denken gesprengt, sowas haben sie sich nicht denken können. Und das hat zuerst einmal sie verändern müssen. Das Evangelium erreicht also die Heiden. Und die Frage, wann denn nun ein Heide wirklich zum Volk Gottes gehört, das sollte diese junge Gemeinde in Jerusalem noch länger beschäftigen. Und das ist auch nicht verwunderlich. Und letztlich ist diese Frage ja bis heute auch ganz zentral. Wann gehört jemand eigentlich wirklich dazu? Wann ist ein Christ ein Christ? Genügt es, wenn ich getauft, gefirmt oder konfirmiert bin und dann halt alle Damen lang einmal irgendwo auftauche? Ja. Oder muss ich ja in ich muss schon richtig glauben und ich muss irgendwie in einer Freikirche dabei sein? Ich überspitze jetzt einmal sehr. Ne? Wann ist ein Christ ein Christ? Merkt man das an seinem Verhalten? Merkt man es nicht an seinem Verhalten? Ne? Ist ja interessant, wenn du in Norddeutschland unterwegs bist, da gibt es Gebiete, da als Christ Alkohol trinken ist keine gute Idee. Da bist gleich schon, da wollen sie dich gleich alle bekehren, wenn du Bier trinkst. Ja. Aber Rauchen ist völlig okay in Norddeutschland. Ja, da gibt es bei den Eingängen von den Gemeindetüren, da gibt es so Pfeifenständer und das ist normal. Ja. Wenn du im Süden von Deutschland bist, da ist es völlig normal, dass man einen Wein trinkt und auch Bier, nicht? Weil das hat ja der Herrgottgeber. Nicht? Das muss man ja gefreien, ja, ist auch richtig, aber Rauchen, das geht gar nicht. Oder Tanzen geht gar nicht, darum sind wir in Österreich, da geht alles. Gell? Nein, okay. aber es ist, man merkt plötzlich, wie viel Kultur da ist und jede Region hat so seine eigene Idee, wann denn nun ein Christ der wirkliche Christ ist. Ne? Und das ist ja wirklich keine einfache Frage. Und hier erleben wir so ganz zentral, und wenn man das Neue Testament noch ein bisschen weiter mit diesem Hintergrund liest, dann merkt man plötzlich, dass der Paulus so viel Streit hat mit den Galatern, mit den Christen in Galatien, die sagen, also ihr müsst euch schon beschneiden lassen und die Feiertage müsst ihr halten und die Speisegesetze müsst ihr auch einhalten, sonst gehört ihr nicht wirklich dazu. Und der Paulus geht auf die Palme und sagt, so ein Blödsinn. Da hat Gott einmal die Tür aufgemacht und das bedeutet was anderes. Wir hatten Tischgemeinschaft. Da kommen wir dann nur drauf, was das bedeutet. Nicht? Also damals war die Frage, muss ein Heide Jude werden, damit er ganz dazugehört, damit er ein richtiger Christ ist? Heute wird die Frage umgekehrt gestellt übrigens, nicht? Bei den Großkirchen, muss ein Jude Heide werden, damit er Christ werden darf? Ist tatsächlich auch ein Gesprächsthema. Ja? Oder wir können fragen, wann ist ein Christ? Oder wie damals die Frage gestellt wurde in der Apostelgeschichte, wer ist was, mit wem und unter welchen Umständen? Ja? Wann habe ich mit wem Tischgemeinschaft? Weil das bedeutet, jetzt ist er einer von uns. Jetzt gehört er dazu. Wir haben ihn eingeladen, er ist an meinem Tisch. Und ich bin an seinem Tisch. So, jetzt gehen wir aber einmal ein bisschen in den Text und schauen uns das Stück um Stück an. Also die entscheidende Frage, wann gehört jemand wirklich dazu? Aber schauen wir zuerst einmal ins Kapitel 10. In Caesarea lebte ein römischer Hauptmann mit Namen Cornelius, der Befehlshaber der italienischen Einheit. Ich war heute gerade beim Peter Wiegand und der hat gesagt, hast du gewusst, dass das was mit Windischgarsten zu tun hat, dieser Text? Dann sage ich, nein. Sagt er, die italienische Einheit war in Windischgarsten stationiert. Ja. Die sind da runtermarschiert und da haben sie sie runtergeschickt. Und er war der Chef, nicht? Der Cornelius. Also hat was mit uns hier aus der Gegend zu tun. Er war ein gottesfürchtiger Mann, der mit allen in seinem Haus den Gott Israels achtete. Cornelius unterstützte die Bedürftigen und betete regelmäßig zu Gott. Ich habe einmal gehört, der Cornelius war der erste postmoderne Mensch. Nicht? Er ist ein wenig für diesen Gott und er unterstützt es und er findet Religion ganz gut. Wenn da steht, ein Gottesfürchtiger, dieser Begriff kommt oft vor in der Apostelgeschichte, dann heißt es, dass jemand, das ist jemand, der sich zu diesem Gott, von dem die Juden da immer erzählen, zugehörig fühlt. Ja? Er glaubt an diesen Gott, aber er will nicht übertreten, er will nicht ein Proselyt werden, also jemand, der sich beschneiden lässt und dann auch die Speisegesetze hält und, und. Also er will kein Jude werden, aber er zählt sich dazu. Ja, also so den letzten Schritt will er nicht tun, aus welchen Gründen auch immer. Und das nennt man die Gottesfürchtigen und die kommen in der Apostelgeschichte sehr oft vor. Also die sind auch in die Synagoge gegangen, haben bei ganz vielen Sachen mitgemacht und das sieht man ja bei ihm auch. Ja, der ist da live dabei mit seiner ganzen Familie und seinem ganzen Hausstand, wahrscheinlich auch Diener und Sklaven. Und eines Tages, es war gegen 3 Uhr, hatte er eine Vision. Ein Engel Gottes kam auf ihn zu und sagte, Cornelius. Cornelius sah ihn an und erschrak. Was ist hier? Der Engel sprach zu ihm, deine Gebete und deine Geschenke für die Armen sind von Gott sind vor Gott nicht verborgen geblieben. Schick ein paar Männer nach Joppe zu einem Mann mit Namen Simon Petrus. Bitte ihn, zu dir zu kommen. Er wohnt als Gast bei dem Gerber Simon, der ein Haus am Meer hat. Sobald der Engel fort war, rief Cornelius 2 seiner Diener und einen gottesfürchtigen Soldaten, da kommt der Begriff wieder vor, aus seiner Leibgarde zu sich. Er sagte ihnen, was geschehen war und schickte sie nach Joppe. Das ist ein Blickwinkel von Cornelius. Der Petrus unterdessen am nächsten Tag, die Boten des Cornelius waren bereits vor der Stadt, stieg Petrus auf das Dach des Hauses, um zu beten. Es war kurz vor Mittag und er hatte großen Hunger. Das ist auch wieder so lieb geschrieben hier, gell? Er will beten und das Erste, woran er denkt, ist Essen. Doch während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein großes Tuch wurde an den vier Zipfeln zur Erde heruntergelassen. In diesem Tuch befanden sich verschiedene vierfüßige Tiere sowie Schlangen und Vögel. Und er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Petrus, steh auf, schlachte sie und iss davon. Niemals, Herr, erklärte Petrus, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das uns nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist, also das unrein ist. Da sprach die Stimme zum zweiten Mal: Wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Und diese Vision wiederholte sich dreimal und sofort danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Petrus war ratlos, was dies zu bedeuten hatte, und in diesem Augenblick fanden die Männer, die Cornelius geschickt hatte, das Haus des Simon. Sie standen draußen vor der Tür und erkundigten sich, ob dies das Haus sei, in dem Simon Petrus zu Gast wohne. Gleichzeitig sprach der Heilige Geist zu Petrus, während dieser noch über die Vision nachdachte: Drei Männer sind gekommen, die dich suchen. Steig hinunter und geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus hinunter und sagte: Ich bin dieser Mann, den ihr sucht. Warum seid ihr gekommen? So, und dann erzählen sie die ganze Geschichte nochmals und dann geht er mit los, aber im Einzelnen. Der Petrus ist also zu Gast. Er ist zu Gast beim Gerber Simon. Und es wird einige Male erwähnt, zweimal noch, im Kapitel 9 ist es auch schon erwähnt worden, warum gerade bei einem Gerber? Das ist ziemlich verwirrend. Warum? Als Petrus in Jerusalem berichtet, Heiden sind zum Glauben gekommen, was machen sie ihm für einen Vorwurf? Du hast bei Unbeschnittenen gegessen. Und es war für sie damals, wir sehen das nachher noch im Text, ein Problem der rituellen Reinheit. Also die durften dann nicht einfach so in den Tempel wieder gehen. So, wieso ist jetzt das verwirrend mit einem Gerber? Womit hat ein Gerber zu tun? Mit toten Tieren, mit Fellen. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch einmal in einer Gerberei war. Ich habe eine Zeit in meiner Teenager, jungen Erwachsenenzeit Post ausgetragen und bei uns gab es eine Gerberei und die haben jeden Tag Backerl gekriegt. Und ich habe es gehasst. Bin immer Luft geholt, eingestürzt, Tür auf, zack, hingestellt, deut, unterschreiben und habe gehofft, ich muss nicht einmal einatmen, bis ich wieder draußen bin. Furchtbar. So, ein Gerber hat mit toten Tieren zu tun. Und das ist laut 3. Mose 11, Vers 40 ein Problem, wenn du nachher Gottesdienst feiern willst. Da bist du rituell unrein. Das ist keine Sünde, das muss man ein bisschen sortieren. Ja? Das ist keine Sünde, aber du kannst nicht so, also das ist wie wenn ich dreckert, ungeduscht, ohne die Hände gewaschen, an eine Hochzeitstafel gehen will. Das geht nicht. Ja. Da heißt es erst duschen gehen, umziehen, dann kann es kommen. Ja. So muss man sich vorstellen. Es war ein Problem. Der Talmud findet sehr klare Worte zu Gerbern, weil sie aufgrund ihres Berufes dauernd rituell unrein waren. Und es ging scheinbar so weit, dass Frauen erlaubt wurde, die Scheidung einzureichen, wenn ihr Mann ein Gerber war und sie das über hatte. Ich sage, so, jetzt reicht's, mir stinkt's. Ja. Wieso ist Petrus ausgerechnet bei einem Gerber zu Gast? Offensichtlich hat er von seinem Meister gelernt, mach kein Ansehen der Person. Also so weit war es schon klar. Ne? Und Jesus hat nie Leute in eine Schublade gesteckt. Er war bei allen möglichen Leuten. So weit war der Petrus schon. Aber offensichtlich musste Petrus oder würde Petrus noch lernen müssen, dass es noch ganz andere Grenzen in seinem Kopf gibt, die er überschreiten muss. So, dann ist später der Petrus zu Gast beim Cornelius. Und jetzt im Vers 28 sagt der Petrus was, vielleicht könntest du mal mitschauen. Er geht dann mit und der Cornelius erwartet sie schon ab Vers 24. Am folgenden Tag trafen sie in Caesarea ein. Cornelius erwartete sie schon. Er hatte seine Verwandten und engsten Freunde eingeladen, damit sie Petrus kennenlernen konnten. Als Petrus sein Haus betrat, fiel Cornelius ehrfürchtig vor ihm auf die Knie. Aber Petrus richtete ihn auf und sagte, steh auf, ich bin ein Mensch wie du. Und sie sprachen miteinander, während sie hineingingen. Drinnen fand Petrus eine große Menge versammelt. Er erklärte ihnen, wie ihr wisst, dass es mir nach jüdischem Gesetz verboten ist, mit einem Angehörigen eines fremden Volkes zusammenzukommen oder ein nichtjüdisches Haus wie dieses zu betreten. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden für unrein halten darf. Deshalb bin ich sofort, als ihr mich holen ließ, mitgekommen. Nun sagt mir aber, worum ihr nach mir geschickt habt. So, dieser Vers müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Wer hat es anders übersetzt gehabt? Ihr wisst, dass es für einen Mann, ja, was steht da? Bei mir steht verboten. Steht bei wem unstatthaft? Das ist was? Ist das verboten? Nicht erlaubt. Manche übersetzen nicht erlaubt. Ja, also es ist unterschiedlich. Das Problem ist nämlich, dieses Wort, das hier steht, für verboten oder unstatthaft oder nicht erlaubt, das wird komplett anders übersetzt und das kommt nur an zwei Stellen im Neuen Testament vor, nämlich hier und im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 3. Athemitos heißt es. Und ich habe nachgeschaut, das heißt an sich nicht verboten in dem Sinn, wenn du das tust, dann kriegst du eine Strafe, sondern es wäre in dem Sinn zu übersetzen wie, also wird dann sowas nicht. Das ist tabu. Das macht man einfach nicht. Ja? Wenn man Schweizer ist, fragt man nicht, wo das Geld herkommt. Das tut man einfach nicht. Das tut man fröhlich waschen und dann ist es sauber. So. Also das ist etwas, was man in den Augen unserer Gesellschaft nicht tut. Das gehört nicht zu unseren Normen. Denn, also so müsste man das Wort übersetzen, weil im ganzen Alten Testament steht nämlich nirgends, dass Heiden unrein wären oder dass man nicht in das Haus eines Heiden darf, dass das generell ein Problem ist. Auch ihre Produkte und Handlungen sind nicht einfach unrein, sondern manches davon. Ja? Also man weiß, Schweinefleisch war ein Problem und Heiden hatten oft zu tun damit oder es gab andere Sachen, das konnte aus irgendwelchen Gründen zu ritueller Unreinheit führen. Komischerweise war es für Petrus ja kein Problem, beim Gerber zu Gast zu sein, aber bei einem Heiden schon. Und bei einem Heiden war es das Problem, dass er gesagt hat, also wir dann sowas nicht. Steht aber nicht in der Bibel, sondern es war Kultur. Ja? So wie wenn man sagt, ein Christ trinkt kein Alkohol. Ja? In gewissen Orten verstehe ich das total. Ich war zum Beispiel in Kenia in der Nähe von Kisumu und das ist so der Zuckerrohrgürtel. Und dort gibt es ganz, ganz viel Alkoholprobleme. Und viele, die zum Glauben gefunden haben, kamen aus, waren Alkohol oder sind Alkoholiker. Und die sagen, als Christ, da kannst du keinen Alkohol trinken. Das ist, da lässt du eine Bombe platzen. Das geht einfach nicht. So muss man das da verstehen. Und man merkt plötzlich, was die für Barrieren im Kopf haben. Ich kann nicht zu einem Heiden hineingehen. Ja. Dass das im kulturellen Umfeld mehr und mehr so gedacht wurde, ist auch verständlich in Israel. Zu der damaligen Zeit, wo mehr und mehr Heiden in das Land strömten, auch durch die Besatzungsmacht. Aber in der Bibel steht es nicht. Ja. Interessant ist, dass der Petrus den Cornelius nicht als Heiden bezeichnet. Hier sagt er nämlich in Vers 28, mit einem Angehörigen eines fremden Volkes oder irgendwie so. Mit einem Nichtjuden. Ja. Das Wort, das er braucht, könnte man übersetzen mit jemandem, der zu einem anderen Stamm gehört. Wenn er Heide sagen würde, dann müsste er Ethnie sagen, Ethne. Also es ist mir verboten, mit einem Angehörigen eines anderen Ethnie, einer anderen Ethnie zusammen zu sein. Aber das sagt er nicht. Das heißt, er behandelt ihn auch auf Augenhöhe. Also er hat schon etwas gecheckt hier. Darum sagt er, Gott hat mir durch diese Vision klar gemacht, ich soll nicht etwas für unrein erklären, was Gott für rein erklärt hat. Ne? Dennoch wird deutlich, dass sie ein Problem haben und dass der Paulus eine Spezialeinladung, eine dreifache braucht. Schaut mal, was passiert, als er dann predigt. Er beginnt zu predigen. In Vers 34, jetzt weiß ich, dass es wahr ist, Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. Und dann erzählt er, und in Vers 44, also das ist jetzt einmal ein Denkansatz, den er da hat, ich weiß, Gott macht keinen Unterschied, und dann passiert in Vers 44, noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott Nichtjuden den Heiligen Geist schenkte. Und hier müsste man eigentlich anders übersetzen. Elberfelder hat wahrscheinlich, waren außer sich oder waren entsetzt, oder? Was steht da bei dir? Vers 44. Was steht bei euch? Entsetzt. Entsetzt, ja. So viel zum Thema, Gott macht keinen Unterschied. Ja. Also, die haben einen langen Weg vor sich gehabt. So, Caesarea, da ist er auch zu Gast. So sah Caesarea aus zur Zeit von der Apostelgeschichte. Heute sieht man noch einen Teil des Theaters, da kann man noch rein, und die Pferderennbahn, wo ist, sehe ich gerade nicht, ein Teil von der Hafenanlage. Und da hinten ist irgendwo eine Pferderennbahn, da hinten noch. Das sieht man alles noch. Das hat der Herodes der Große ausbauen lassen. Das war ein gigantisches Teil. Unglaublich schöne Stadt. Frischwasserpools, ein Palast, ein Hafen, alles Mögliche. Und im Neuen Testament wird diese Stadt 15 Mal erwähnt. Allesamt in der Apostelgeschichte. Und wir lesen, dass das der Ort war, wo die römischen Statthalter residiert haben. Da war ein ihr Palast. Das heißt, es war vornehmlich Heidengebiet. Sitz der Prokuratoren. Der Philippus wird später dort wohnen, aber der überwiegende Teil scheint Heiden gewesen zu sein. Caesarea war fremder Boden, da geht man nicht hin als Jude. Und darum sagt Gott dem Petrus, geh ohne Bedenken, geh mit, es ist kein Problem. Und je länger dass ich mich mit dem Text beschäftige, desto mehr merke, Gott hat kein Problem damit. Seine Jünger haben ein Problem gehabt damit. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch den Film Jentl gesehen hat. Ich finde es so lieb, wie der Papa seiner Tochter die Tora lehrt. Und sie muss immer die Vorhänge zuziehen und sie fragt, wieso. Dann sagt er, damit die Nachbarn nicht singen. Dann fragt sie, wieso. Ja, denen gefällt das nicht. Und dann fragt sie aber, gefällt das Gott auch nicht? Und dann sagt der Papa immer, ich glaube nicht, dass Gott ein Problem damit hat, aber die Nachbarn haben ein Problem damit. Ne? Und so kommt mir das da auch vor. Gott hat kein Problem damit. Er weiß, da wird einer, der will dazukehren. Aber es geht keiner hin, der ihn einlädt. Ne? Und das Problem ist beim Petrus. Der braucht immer wieder Anläufe. Das war offensichtlich so ein Problem für die Mission unter Heiden. Gell? Und ich habe mich gefragt, was haben sie denn wirklich verstanden, als Jesus gesagt hat, ich soll hingehen zu allen Völkern. Anfangen in Jerusalem, dann in Judäa, in Samaria und dann in alle Welt. Laut Matthäus ist es klar, da steht, geht hin zu allen Völkern. In der Apostelgeschichte finden wir eine ähnliche Formulierung. Sie soll Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Und in Markus steht, geht hin und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Die Jünger haben irgendwie so verstanden, und ich zitiere hier einen Missionar, sie glaubten, dass ihre Mission auf das Haus Israel beschränkt war und dass die Errettung der Heiden während der irgendwann einmal der letzten Wallfahrt der Völker nach Jerusalem stattfinden würde, so wie im Alten Testament geschildert. Ihr Selbstverständnis macht es ihnen unmöglich, sich auf eine Mission in der Welt außerhalb Israels einzulassen. Und meine Frage ist jetzt auch, wie verstehen wir denn diesen Befehl, wie so in Hige, heißt es, alle einladen und immer wieder in die Kirche ziehen? Oder, tja, im Mittelalter wurden halt alle irgendwie, wenn der Fürst Christ wurde, dann sind alle Christen geworden, da haben wir alle getauft. Wer nicht wollte, wurde umgebracht an manchen Orten. Ja, also das ist wild zugegangen. Und wir haben ja immer noch so ein komisches Verständnis, wie Jesus hat immer gesagt, wir sollen rausgehen. Wenn man jetzt so eine Sozialstudie anlegt, wer ist in unseren Gemeinden anwesend, dann ist es immer so die Mittelschicht bis denjenigen, denen es recht gut geht. So Mittel- bis Oberschicht. Ja. Die haben wir erreicht. Eine Arbeiterklasse, so eine reine Arbeiterklasse. Oder, ja, ich kann mich noch erinnern, als ich in die Gemeinde ging mit 20, da haben wir Leute von der Straße eingeladen und zwei, die waren halt Drogenabhängige. Mal, die hast du gerochen und gesehen auch, nicht? Das hast du sofort gesehen. Die haben irgendwie nicht in die Gemeinde gepasst. Und es hat da richtig Leid dann für die, dass die da nicht reinfinden. Ja? Weil die anderen einfach, du hast gemerkt, gell? Leid das gut am Haus. Es ist ja nichts Falsches. Ich sage nur nicht, wen erreichen wir? Oder wie schaut Kirche aus, die unten am Stadtplatz passiert? War ja mal interessant. Wieso müssen die da auch verpilgern? Wieso pilgert die Kirche nicht da oben zum Stadtplatz? Ja? Also, was ist da auch bei uns in den Köpfen? Ja? Welche Grenzen muss man überschreiten? Und da ist nochmal, wenn man den Text ein bisschen liest, ich mache das jetzt mit euch nicht nochmal, aber das ist schon spannend. Da wird zigmal berichtet, dieses Tuch wird rauf und runter gelassen. Und es ist immer vertikale Bewegung mit reinen und unreinen Tieren. Und es wird zwischen Himmel und Erde herabgelassen und wieder hinaufgezogen. Da werden einerseits räumliche Grenzen überschritten und sogar im himmlischen Bereich sind jetzt Tiere, die zuvor als unrein angesehen wurden. Und jetzt werden diese Grenzen verschwommen und aufgehoben. Und dann gibt es aber auch die horizontale Bewegung, das ist auch auffällig. Zigmal wird berichtet, sie sollen eintreten, sie sollen hingehen und nur einmal wird gesagt, weggehen. Es geht immer darum, und wenn man das so liest, diesen Bericht, dann zieht alles zum Haus dieses Cornelius. Hineingehen, hineintreten und wieder werden Grenzen überschritten. Und da fragt man sich, ist wirklich kein Unterschied. Gell? Aber jetzt machen wir nochmal eine Pause, dass wir mal ein bisschen Luft holen können und durchatmen können. Gell?